NDR Info. Das Forum.
Im Themenabend auf NDR Info geht es heute um hyperaktive Kinder. Welche Hilfen gibt es für Kinder mit ADHS und ihre Familien? Hyperaktive Kinder, die sich nur schwer konzentrieren können und ständig in Bewegung sind, leiden häufig unter ADHS, das heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Der Volksmund sagt Zappelphilipp dazu. ADHS gilt als die häufigste Verhaltensstörung bei Heranwachsenden und tritt schon bei Kleinkindern auf. Kaum eine Diagnose bei Kindern ist emotional so besetzt wie diese. Manche zweifeln, dass es die Krankheit überhaupt gibt, andere, oft selbsternannte Experten, ziehen gegen die übliche Behandlung mit Ritalin zu Felde. Die Eltern dieser Kinder sind oft ratlos. Viele haben eine wahre Ärzte-Odyssee hinter sich, bevor eine wirksame Therapie beginnen kann. Für die folgende Sendung hat Katharina Jetter mit Betroffenen und mit Medizinern gesprochen.
Also in der alten Schule hatte ich auf jeden Fall Probleme. Da hatte ich auch öfter Schulverweise gekriegt und bin auch aus der Schule geflogen. Ich bin immer ausgerastet und wütend gewesen. Dann habe ich immer mit meinen Geschwistern gestritten. Also habe ich Sachen um mich geworfen, habe Beleidigungen ausgerufen. Ich kann es nicht genau sagen, aber es kommt irgendwie wie aus dem... Genau, es gibt keine Ahnung, wie es rauskommt, was bei mir ist ein Gewitter.
Jeffrey ist 13 Jahre alt und besucht die Förderschule in Plön. In der normalen Schule ist der schlanke Junge mit den dunklen kurzen Haaren und den hellblauen Augen gescheitert. Nicht wegen mangelnder Intelligenz, sondern weil er keine Sekunde ruhig sitzen konnte. Jeffrey lebt zurzeit in einer Pflegefamilie, weil auch seine Mutter mit seinem Verhalten überfordert war. Seine Erziehungsmutter ist jetzt Antje Genz. Seit 2 Monaten wissen die beiden, dass Jeffrey das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom hat, kurz ADHS.
Durch diese mangelnde Konzentrationsfähigkeit kommt natürlich auch schnell ein aggressives Verhalten. Gerade im Unterricht, wo das eigentlich ja verlangt wird und auch die Grundlage dessen ist, wie man lernen kann. Und ich störe ständig durch meine innere Unruhe und weil ich mich umdrehe und da was gehört habe und auf der anderen Seite jemand was macht und neben mir holt jemand was raus und das interessiert mich genauso. Und andere sind sauer auf mich und reagieren. Das empfinde ich wieder als total blöd und weil ich mich ja gar nicht wehren kann. Und das ist für jemanden, der daran leidet, natürlich ein Riesenproblem.
ADHS gilt als die häufigste Verhaltensstörung bei Kindern und Jugendlichen. Rund 5% sollen betroffen sein. Jungen häufiger als Mädchen. Studien haben gezeigt, dass die Symptome im Jugend- und Erwachsenenalter oft schwächer werden. Ein Drittel aller Betroffenen hat aber auch als Erwachsener noch Probleme. Ob ADHS als Krankheit, Störung oder als Gabe angesehen wird, hängt stark von den Lebensumständen und dem eigenen Empfinden der Betroffenen ab. Auch die Symptome können ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Hyperaktivität, kurze Aufmerksamkeitsspannen, impulsives Handeln, wenig Zeitgefühl. Das sind typische Merkmale von ADHS. Betroffene haben Schwierigkeiten, Reize zu filtern, also zwischen wichtigen Reizen und unwichtigen zu unterscheiden. Der US-amerikanische Mediziner Edward Hallowell beschreibt das so.
Zeit ist das Ding, das alles davon abhält, zugleich zu passieren. Bei ADHS kollabiert die Zeit. Für eine ADHS-Person ist es, als ob alles zugleich geschieht. Das Individuum verliert die Perspektive und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Vielfach aber sind diese Leute hochintuitiv und vorstellungsbegabt.
Also lebendig und wild war er immer. Er hat auch, wenn wir draußen waren, er war immer unterwegs, immer andere kennenlernen, sehr offen, sehr unbegrenzt. Also kein Bewusstsein für, hier bin ich, hier sind die anderen oder hier ist mal Stopp. Auch Stopp hat schon damals nicht funktioniert, da habe ich noch gedacht, naja gut, das liegt am Alter wohl.
So erinnert sich Beate an ihren Sohn Leopold, als er 2, 3 Jahre alt war. Noch anstrengender wurde es, als Leopold in die Vorschule des Kindergartens kam. Auf einmal sollte er stillsitzen und Aufgaben erledigen. Er konnte das nicht, die anderen schon. Viele Kinder mit ADHS erleben schon früh, dass sie dauernd anecken und reagieren mit Frust und Wut.
Es waren wahnsinnige Aggressionen, Wut- und Zornesausbrüche. Wir mussten ihn eigentlich über einen bestimmten Zeitraum wirklich fast täglich abholen aus dem Kindergarten, weil immer wieder angerufen wurde, Leopold lässt sich nicht beruhigen, der flippt aus, er reagiert nicht, er nimmt keinen Augenkontakt auf, er ist wie weggeschaltet.
Auch zu Hause gab es immer mehr Probleme. Ständig geriet Leopold mit seinem älteren Bruder in Streit. hatte mehrmals am Tag massive Wutanfälle, schmiss mit Gegenständen, die Hausaufgaben dauerten Stunden. Nie gab es einen Moment der Ruhe, auch nicht beim gemeinsamen Essen.
Also das Messer mindestens 5 bis 6 Mal runtergefallen. Der Becher ist pro Essen 4 bis 5 Mal umgekippt und alles über den Tisch gelaufen. Am Stuhl wurde gekippelt, gehampelt, gesungen, gesprochen.
Beate hatte das Gefühl, dass sämtliche Erziehungsversuche an ihrem Kind abprallten. Und auch Leopold selbst litt unter seinem rastlosen und oft aggressiven Verhalten.
Und das haben sie auch schon im Kindergarten gesagt. Sie haben festgestellt, dass Leopold erschüttert ist, wenn er ein anderes Kind angegangen ist. Dass er über sich selbst total unglücklich war. Und sich das auch dahin gesteigert hat, dass er auch irgendwann jetzt vor einem Jahr begann zu sagen, Mama, ich bin ein Scheißkind, ich bin ein Kackkind, es lohnt sich nicht, dass ich lebe. Das wurde wirklich auch immer heftiger, bis hin zu Momenten, wo er sagt, das ist doch alles gar nichts wert und ich will nicht mehr leben, ich gehe jetzt auf den Balkon und spring runter. Und wie oft ich den von der Balkonbrüstung abgepflückt habe oder er hier mit Messern rumgerannt ist, das war eine wahnsinnig extreme Zeit. Und dann eben wirklich den Grat hinzukriegen, wie reagiere ich darauf als Mutter?
Beate versuchte es mit Therapien für ihren Sohn. Traumatherapie, Ergotherapie, Osteopathie, Kraniosakraltherapie und vieles andere. Sie traf auf viele Therapeuten, die ihr immer wieder sagten, das wird schon, er ist eben ein lebendiges Kind.
Er war letztes Jahr, so ein paar Monate bevor wir im Werner-Otto-Institut waren, bei einer hoch angesehenen Jugendpsychologin in Kiel, die ihn nochmal so gecheckt hat, die mit ihm gearbeitet hat und die danach gesagt hat, er ist überdurchschnittlich begabt und er hat kein ADHS, definitiv kein ADHS.
In der Grundschule bekam Leopold auf Antrag der Schule relativ schnell einen Schulbegleiter. Dennoch gab es immer wieder körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Kindern. Der Ton der anderen Eltern wurde schärfer. Anders als im Kindergarten wollte hier keiner ein zerkratztes Gesicht seines Kindes tolerieren. Leopold geriet immer mehr in die Position eines Außenseiters und mit ihm die ganze Familie.
Man wird als Familie stigmatisiert, ausgegrenzt, geradezu wirklich heftig angegangen. Auch mit Sprüchen wie, euer Kind gehört auf die Sonderschule, was ist denn das für ein Kind? Und was seid denn ihr für Eltern? Habt ihr euer Kind nicht im Griff? Ja? Könnt ihr dem Kind keine Grenzen setzen?
ADHS hat den Ruf, eine willkommene Modediagnose zu sein, wenn Kinder nicht so funktionieren, wie sie sollen. Die Trennung zwischen einem anstrengenden, aber gesunden Kind und einem, das tatsächlich an der Aufmerksamkeitsstörung leidet oder an einer anderen Krankheit, fällt auch Experten mitunter schwer.
Also man muss natürlich auch bei der Frage der Diagnostik auch immer berücksichtigen, es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Kindern oder die ähnliche Symptome haben, die aber nicht unbedingt ein ADHS, wie wir es definieren, haben.
So erklärt der Leiter des Werner-Otto-Institutes Dr. Christian Fricke die besondere Schwierigkeit bei der Diagnose ADHS.
Es gibt ja leider nicht den ADHS-Test, es gibt keinen Bluttest, sondern es gibt diese Kriterien, die international vereinbart sind. Danach stellt man dann die Diagnose, wobei eben diese Auffälligkeiten in mindestens 2 Lebensbereichen auftreten müssen. Also sowohl in der Familie als auch in der Schule.
Die Diagnose ADHS kann nur ein Kinderarzt oder ein Kinderpsychiater stellen. Ratsuchende Eltern sollten sich an einen auf ADHS spezialisierten Arzt wenden, der sich auf dem Gebiet regelmäßig fortbildet, so Fricke.
Es gibt Qualitätszirkel im niedergelassenen, also im kinderärztlichen Bereich. Und es gibt eine Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Kollegen. Die arbeiten in der Regel auch mit anderen Therapeuten zusammen, sowohl Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche oder auch Ergotherapeuten, und haben sozusagen ein Netz von Hilfsangeboten, und es sind aber nicht sehr viele Praxen, die das machen.
Bei der Diagnoseerhebung steht die ausführliche Befragung der Eltern und des Kindes an erster Stelle. Mithilfe von Fragebögen für Eltern, Lehrer und Erzieher wird dann nach ADHS-typischen Auffälligkeiten gesucht. Die Entwicklung, Intelligenz und Aufmerksamkeit des Kindes wird getestet. Eine körperliche und eine neurologische Untersuchung sollen andere Ursachen ausschließen. Um die Qualität bei der Diagnosestellung und bei der anschließenden Behandlung weiter zu erhöhen, hat die AUK Rheinland-Hamburg ein Programm entwickelt, bei dem Kinderarzt und Kinderpsychotherapeut von Anfang an zusammenarbeiten. Teilnehmen können betroffene Kinder zwischen 6 und 17 Jahren, erklärt Matthias Moormann, Vorstandsmitglied der AUK.
Also die Kinder waren beim Arzt, haben diese Verdachtsdiagnose bekommen und jetzt geht es darum, erstmal zu klären, ist diese Diagnose wirklich vorhanden? Also man prüft es nochmal und das macht man in einer Zusammenarbeit zwischen dem niedergelassenen Arzt, also dem Kinder- und Jugendarzt in der Regel, und Psychotherapeuten oder Psychiatern, die im Grunde nach dem Vier-Augen-Prinzip sich das angucken, ob diese Diagnose wirklich vorliegt.
Wird tatsächlich ADHS festgestellt, dann bekommen die Ärzte zusätzliche Honorare, damit sie sich mehr Zeit für Gespräche nehmen können. Im Angebot ist außerdem eine Samstagssprechstunde beim Psychotherapeuten und ein spezielles Elterntraining. Ziel ist es, durch Therapieangebote die Zahl der vorschnellen Medikamentenverordnungen zu senken. In Hamburg ist das Programm bisher nicht gut aufgenommen worden. Nur eine Handvoll Ärzte ließ sich gewinnen. Im Rheinland dagegen ist das anders.
Im Rheinland haben wir etwa 3000 Patienten in diesem Zeitraum dort auch drin. Und wir stellen schon fest, dass es weniger erforderlich ist, Medikamente zu verordnen. Also wir haben am Anfang etwa die Hälfte aller Patienten mit Ritalin-Verordnungen auch gehabt. Jetzt sind es noch gut ein Drittel. Also schon ein gewisser Rückgang da, weil zum Teil auch die Psychotherapie oder ähnliche Angebote den Ersatz bewirken. Man braucht dann nicht mehr die Medikamente, sondern über Gespräche und so weiter und so fort ist die Erkrankung unter Kontrolle.
Auch andere Krankenkassen bieten solche Programme an. Mit einer Überweisung vom Kinderarzt kann man sich auch an sogenannte sozialpädiatrische Zentren wenden. Hier arbeiten verschiedene Spezialisten zusammen, die viel Erfahrung bei der Diagnosestellung ADHS haben. Im Werner-Otto-Institut in Hamburg haben auch Leopold und seine Eltern schließlich Hilfe gefunden. Leopold wurde inzwischen zu Hause unterrichtet, weil die Situation in der Grundschule unerträglich geworden war. Aber das war auf Dauer ja keine Lösung. Die Familie zog die Notbremse und ließ sich im WOI stationär aufnehmen.
Also für uns war es in letzter Konsequenz, also im Nachhinein betrachtet, doch eine interessante Zeit und eine gute Zeit. Einmal war es gut, dass wir aus unserem System hier zu Hause ausgestiegen sind. Das heißt, also ich mit Leopold 3 Wochen dort gelebt habe oder 2,5 und mein Mann mit ihm 2,5 Wochen dort gelebt hat. Einfach mal rauszugehen, in einem anderen Bett zu schlafen, mal von außen in das eigene System zu schauen und dann über den Arzt natürlich noch weiter zu reflektieren, zu gucken, wo steht man eigentlich?
Die ganze Familienkonstellation ist ja durch ein Kind mit ADHS stark beeinflusst. Die Eltern kriegen einmal über die Kinder selber, dann über die Schule, über die Nachbarn, die Freunde Rückmeldung und leider meistens Negativrückmeldung. Und deswegen brauchen die Eltern Hilfen und Unterstützung, dass sie mit dem Problem umgehen können und es auch sozusagen tragen können, gemeinsam.
So Dr. Klaus Skrotzki, Kinderarzt und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte. Er ist selbst Vater eines Sohnes mit ADHS und weiß, es ist gar nicht so einfach, diese Hilfe zu finden. Im Internet gibt es eine unglaubliche Menge an Informationen. Therapeuten, Pädagogen, Coaches bieten ihre Dienste an und geben Tipps, genauso wie etliche Pharmafirmen. Dazu kommen zahlreiche Artikel und Berichte in anderen Medien.
ADHS wird extrem emotional beurteilt. Wir sind in der Wissenschaft eigentlich überhaupt nicht im Zweifel. Da haben wir sehr feste Kriterien für die Diagnose. Wir haben feste Kriterien für die Therapiemöglichkeiten. In der Öffentlichkeit ist das eigentlich eine der psychischen Erkrankungen, die am meisten Emotionen hervorruft. Kinder mit Krankheit, mit chronischer Krankheit und dann noch möglicherweise medikamentöse Behandlung, also Psychopharmaka, was an sich schon also sozusagen ein Reizwort ist. Und deswegen äußern sich alle Leute dazu, die meistens wenig oder gar keine Ahnung haben, aber da kann jeder mitreden.
Offiziell ist ADHS eine psychiatrische chronische Erkrankung, oft begleitet von anderen Handicaps, wie zum Beispiel Legasthenie oder einer Rechenstörung oder der Neigung zu Tics. Neurobiologen erklären die Symptome mit genetisch bedingten Veränderungen im Hirnstoffwechsel. Sie vermuten einen Mangel des Botenstoffes Dopamin im synaptischen Spalt zwischen 2 Nervenzellen. Zur medikamentösen Behandlung von ADHS werden deshalb in erster Linie Stimulantien eingesetzt, die die Wirkung des Dopamin im Gehirn verstärken. Dazu gehört auch die Psychostimulanz Methylphenidat, besser bekannt unter dem Markennamen Ritalin. Bei 70% der Patienten, die solche Medikamente nehmen, verbessere sich die Aufnahmefähigkeit, so Dr. Klaus Krotzki.
Es ist für ganz viele wie eine Brille. Es ist ein Hilfsmittel, was einem die Möglichkeit gibt, erstmal lesen zu können. Chinesische Schriftzeichen kann ich deswegen trotzdem nicht. Und das Buch nehmen und den Inhalt lesen muss ich trotzdem selber. Aber wenn ich nicht das erkennen kann, dann geht es gar nicht. Ich kann keine Therapie machen bei vielen ohne Behandlung, also ohne die Bereitschaft und die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit, die Ausdauer so zu steuern, dass ich überhaupt mitmachen kann.
Viele Kinder mit ADHS, die Methylphenidat nehmen, sprechen besser auf Verhaltenstherapien an, so die Erfahrung von Dr. Klaus Krotzki. Medikamente allein seien deshalb nie sinnvoll, sondern sollten immer als eine Art Türöffner für andere Therapien benutzt werden. Multimodale Therapie nennt sich das unter Fachleuten. Sie hat, so der Kinderarzt, bisher unterm Strich die besten Erfolge in der Behandlung von ADHS gebracht. Methylphenidat macht zwar nicht abhängig, aber es sollte wegen der Nebenwirkungen wie mangelnder Appetit oder Schlafstörungen nur bei erheblicher Beeinträchtigung, großem Leidensdruck und Gefahr für die weitere Entwicklung des Kindes eingesetzt werden. Das alles sahen die Ärzte im Werner-Otto-Institut bei Leopold als gegeben an. Nach der Diagnose schwere ADHS schlugen die Ärzte im Werner-Otto-Institut das Medikament vor. Die Eltern hatten zuerst starke Bedenken, aber schließlich wagten sie einen Versuch.
Da haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus. Und wenn es uns nicht gefällt, dann setzen wir es wieder ab. Er hat es dann genommen, am ersten Tag ging es ihm erstmal nicht so gut, aber am zweiten Tag sagte er, und das fand ich sehr interessant, Mama, ich glaube, das tut mir ganz gut. Es hat sich für ihn dann insgesamt verbessert, er konnte auch, weil die ja unterrichtet werden dort im Werner-Otto-Institut, er konnte am Unterricht teilnehmen, er konnte in der Lesestunde teilnehmen, weil er plötzlich sich konzentrieren konnte. Und er war eigentlich dann auch ganz glücklich darüber, dass er endlich das kann, was eigentlich naturgegeben in ihm drinsteckt. Das heißt, sein Gehirn kann sich neu sortieren und gute Erfahrungen sammeln. Und er wird von den Leuten angenommen. Er wird akzeptiert, er wird lieb gehabt.
Eine ungeheure Erleichterung für die ganze Familie, die inzwischen wieder den Alltag in den eigenen vier Wänden lebt, deren Sohn aber weiterhin engmaschig von den Ärzten im BOI betreut wird.
Wo steht er gerade? Wie geht es ihm? Reicht das Medikament? Braucht er mehr oder weniger? Da legen die Wert drauf. Weil viele Ärzte verschreiben es einfach so, was, ihr Kind ist wild, alles klar, hier haben sie das Rezept. Und die achten eben nicht darauf, wie viel braucht das Kind? Kriegt es zu viel, zu wenig? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind die wirklich, die Ärztin dort im Werner-Otto-Institut ist da wirklich sehr kompetent und kümmert sich.
Die Diskussion um Ritalin beherrscht das Thema ADHS in der Öffentlichkeit. Aber die betroffenen Familien haben noch ganz andere Probleme. Es geht für sie oft schlicht darum, den Alltag zu bewältigen und Hilfen zu finden, damit die Familie und das Kind entlastet werden. ADHS hat den Stempel psychische Erkrankung und tritt in ganz unterschiedlicher Ausprägung auf und mit unterschiedlichen Begleitstörungen, sodass es, anders als bei Kindern mit Behinderung, keinen garantierten Anspruch auf viele Hilfen wie Frühförderung im Kindergarten oder einen Nachteilsausgleich in der Schule gibt. Die einzelne Maßnahme muss also von den Eltern oft selbst erst entdeckt und dann eingefordert werden.
Und da ist es von Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune völlig unterschiedlich, wie das geregelt ist. Also wer erbringt die Leistung und wie ist der Antragsweg? In Schleswig-Holstein ist es beispielsweise anders geregelt als in Hamburg und wiederum in Niedersachsen.
So der Leiter des Werner-Otto-Institutes, Dr. Christian Fricke.
Frühförderung ist natürlich grundsätzlich von 0 bis 6 Jahren bzw. bis zum Schuleintritt eine Maßnahme, auf die die Familien Anspruch haben, wenn entsprechende Probleme bestehen. Und wir erleben auch in der Frühförderung, dass es zunehmend Kinder sind, die jetzt nicht mit klassischen Behinderungen geboren sind oder aufwachsen, sondern eben diese massiven Verhaltensprobleme, Regulationsprobleme haben. Und dann wird beispielsweise eine bestimmte Summe Geld für den Kindergarten zur Verfügung gestellt, womit Personal eingestellt bzw. aufgestockt werden kann, weil Kinder mit Verhaltensstörungen ja häufig einen höheren Betreuungsbedarf haben.
Bei Problemen in der Schule können sich Schüler, Lehrer oder Eltern in Hamburg an das regionale Bildungs- und Beratungszentrum wenden. Die Mitarbeiter kommen dann in die Klasse und beobachten die Situation und stellen Hilfepläne auf. Allerdings muss man oft lange auf einen Termin warten. Eventuell können Eltern für ihr Kind auch einen Nachteilsausgleich beantragen, wie es ihn in einigen Bundesländern zum Beispiel auch für Legastheniker gibt.
Das heißt, die mehr Zeit bekommen, bestimmte Aufgaben zu erledigen, das kann man probieren, das ist möglich. Und dafür haben wir beispielsweise auch in Hamburg lange gekämpft. Und das ist aber regional unterschiedlich, wie das umgesetzt wird, weil das Ländersache ist, wie immer. Und das sollte man aber probieren, sich danach auch konkret erkundigen.
Außerdem kann die Schule einen Schulbegleiter beantragen. Mit der Diagnose ADHS allein ist das jedoch schwierig. Das hat schon zu merkwürdigen Anfragen bei Kinderärzten geführt, erzählt Dr. Klaus Skrotzki, der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ADHS.
Wir sind schon angefragt worden von den Jugendämtern, geben Sie dem Kind auch die Diagnose Autismus, dann kriegt es einen Integrationshelfer, mit ADHS nicht, was sicherlich nicht sinnvoll ist.
In Hamburg gibt es für Kinder mit der Diagnose Autismus eine Beratungsstelle für alle schulischen Belange. Die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe ADHS Deutschland e.V. in Hamburg-Bergedorf, Helga Meyer, wünscht sich eine solche zentrale Anlaufstelle auch für Schüler mit ADHS.
Nein, es gibt keine Beratungsstelle ADHS, weder im Jugendamt noch in der Schulbehörde. Soweit ich weiß, gibt es das auch nicht in den anderen Bundesländern. Obwohl diese Störung ja doch etwa 5% der Kinderzahl ausmacht.
Über 250 regionale ADHS-Selbsthilfegruppen haben sich unter dem Dach des Vereins ADHS Deutschland gebildet. Die meisten Elterngruppen treffen sich einmal in der Woche, tauschen sich aus, helfen sich gegenseitig mit Tipps. Helga Meyer ist schon lange dabei.
Ich bin hingegangen, als bei meinem Sohn die Diagnose noch nicht ganz feststand, aber der Verdacht da war, bin ich in die erste Gruppe hier in Hamburg damals gegangen, die es gab, in Barmbek, und habe dann ein solches Entlastung gespürt, eine psychische Entlastung. Ich bin nicht allein mit dem Problem, ich bin auch nicht schuld an dem Ganzen und ich bekomme Hilfe und Beratung dort. Und das hat mir so viel geholfen, dass ich also die ganzen Jahre dabei geblieben bin und mich auch sehr engagiert habe dann in der Arbeit.
Zweimal im Jahr macht die Gruppe gemeinsam mit den Kindern einen Ausflug. In diesem Jahr geht's in einen Kletterparcours. Dafür bekommt die Selbsthilfegruppe finanzielle Unterstützung von einigen Krankenkassen. Deshalb ist das Angebot auch kostenlos für die Familien, die so ihr Gemeinschaftsgefühl stärken können.
Die Kinder sehen andere Kinder, die genauso sind wie sie. Die Eltern unterhalten sich untereinander auch im Grunde. Wir machen das da mit allen 4 ADHS-Eltern-Selbsthilfegruppen zusammen, sodass sie andere Eltern kennenlernen, nicht nur die aus der eigenen Gruppe. Und inzwischen sind auch Erwachsene ADHSler dabei. Das finde ich auch sehr gut, weil das im Grunde auch ein Vorbild sein kann, beziehungsweise welche Probleme haben die Erwachsenen noch im Erwachsenenalter und wie haben sie manches gelöst.
Die Selbsthilfegruppe bietet auch Telefon- und E-Mail-Beratung an. Oft melden sich verzweifelte Mütter, weil sie mit der Erziehung überfordert sind. Da helfe oft schon, einfach zuzuhören und Verständnis zu zeigen, sagt Helga Meyer. Aber die Telefonberaterin könne den Müttern auch konkrete Tipps geben, wie zum Beispiel ein Elternseminar zu besuchen. Erziehungsberatungsstellen bieten solche Seminare an, aber auch auf ADHS spezialisierte Kinder- und Jugendärzte und Kinder- und Jugendpsychiater. Helga Meyer hat das damals im Umgang mit ihrem Sohn geholfen, der, wie sie sagt, extrem rastlos, chaotisch und vergesslich war.
Ich konnte nicht den ganzen Tag mit dem Kind über all diese Dinge schimpfen und meckern. Ich habe mich konzentriert auf 2, 3 Sachen, die mir wichtig waren. Und das ist im Grunde etwas, was eigentlich auch bei den Elterntrainings ganz wichtig ist. Konzentriert euch auf die positiven Sachen des Kindes. Versucht, positive Momente bindungsmäßig zu schaffen, damit das Kind im Grunde aufgefangen wird, Selbstbewusstsein kriegt und daraus eigentlich dann auch Kraft schöpfen kann für andere Situationen.
Ein anderer Ansatz, um positive Erlebnisse für ADHS-Kinder zu schaffen, ist schlicht und einfach Sport. Beates Sohn Leopold hat das Schwimmen für sich entdeckt.
Er ist zum Beispiel jetzt im Moment gerade beim Olympiastützpunkt, weil er eben für seine Altersstufe sozusagen der zweitbeste Schwimmer in Hamburg ist. Das heißt, er hat auch seine ganze Energie, diese ganze wahnsinnige Bewegung eben auch ins Schwimmen reingelegt und geht jetzt immer zum Olympiastützpunkt und kriegt da eben so sein Feedback als Superschwimmer. Hat seinen ersten Pokal erschwommen und da kann er natürlich seine ganze Energie reingeben, ne? Weil lebendig ist er nach wie vor. Man merkt auch mit Ritalin nichts von wegen eingedämmt oder eingedämmert oder irgendwas ähnliches, sondern er ist auch unter Ritalin ein lebendiges, lustiges, wildes Kerlchen.
Zufällig hat Beate inzwischen auch erfahren, dass Leopold mit seinem schwer ausgeprägten ADHS Anspruch auf eine weitere wichtige Unterstützung hat.
Nämlich, dass wir den Anspruch auf Pflegegeld haben. Da haben wir erstmal gedacht, wie, das kann doch nicht wahr sein, haben uns dann schlau gemacht und stellten dann fest, oh, da gibt es ja Gelder. Wie? Haben das dann beantragt, dann kam hier jemand vom medizinischen Dienst, die haben mir gecheckt, so wie ist denn das mit Leopold? Wie viel Aufwand ist das beim Frühstück? Wie läuft das Frühstück ab? Brauchen Sie da viel Zeit? Fällt was runter? Müssen Sie ihn immer wieder bitten, an den Tisch zu setzen? Und gesagt, ja, oh ja. Wie ist es mit Anziehen? Ja, dauert natürlich immer 20 Jahre, bis er sie endlich angezogen hat. Hände waschen, zum Zähneputzen ermahnen, bitte komm zum Zähneputzen. Hast du dran gehabt? Komm doch jetzt endlich dann ihn nehmen, schnappen, Zähneputzen. Also was wird gefragt und gecheckt? Und ja, 3 Wochen später wurde uns das Pflegegeld zugestanden, Pflegestufe 1. Und da bekommen wir jetzt jeden Monat 305 Euro für uns, weil wir natürlich einfach mit der Pflege beschäftigt sind. Das aber natürlich eigentlich schon seit 6 Jahren, worauf uns niemand hingewiesen hat.
Außerdem kommt jetzt 2-mal in der Woche ein Betreuer, der Leopold zum Schwimmen begleitet. Auch das wird über die Pflegestufe 1 finanziert und kann über Vereine wie die Lebenshilfe mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Diese sogenannte Pflegeverhinderungsleistung entlastet die Familie sehr. Positive Erfahrungen macht Leopold jetzt auch in der Schule. Er nimmt an einem besonderen Schulprojekt in Hamburg-Schnelsen teil, nachdem die Regelgrundschule sich nicht mehr in der Lage sah, ihn zu integrieren. Er lernt jetzt vorübergehend in einer kleinen Gruppe.
Das heißt also 3 Lehrer, 5 Kinder. Und was die dort gesagt haben, das hat mich sehr berührt. Der Lehrer sagte, wissen Sie, der Leopold muss eigentlich nur gesehen werden. Und wenn die zum Beispiel darüber sprechen, wie die Kinder drauf sind, auch wenn sie mal unverschämt sind, die haben ein Vokabular, das zu beschreiben, was nie gemein oder hässlich ist, sondern dann sagen sie, oh, Leopold hat richtig gezeigt, was in ihm drin steckt. Damit weiß ich sofort, was die meinen. Aber es ist so positiv, ja. Es ist unterstützend, es ist liebevoll.
Und es ist die absolute Ausnahme. Die allermeisten Kinder mit ADHS müssen irgendwie durch die normale Schule, mit ihren starren Regeln und den langen Sitzzeiten, dem Leistungsanspruch. Da ist Scheitern oft unvermeidlich, meint Beate. Sie wünscht sich,
es müsste passieren, dass die Lehrer dorthingehend noch mehr trainiert, gecoacht werden, wenn so Kinder kommen, die so Auffälligkeiten haben. Wie gehe ich mit so einem Kind um? Was kann ich machen? Wie kann ich die Stärken des Kindes unterstützen und nicht immer auf die Schwächen hinzeigen, ja?
Dr. Klaus Skrotzki, Kinderarzt und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte, wünscht sich, dass Eltern künftig so unterstützt werden, dass sie immer genug Kraft haben, die positiven Seiten ihrer Kinder zu sehen und zu fördern. Er hat viele Lebensläufe von ADHS-Betroffenen verfolgt und stellt fest, ist die schwierige Schulzeit überstanden, tun sich ganz neue Chancen auf.
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern und ihren Familien zu ermöglichen, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen können, dass sie dafür auch Anerkennung kriegen und sozusagen den Weg durch dieses Tor der Schule finden, um nachher in einem anderen Bereich ihre Kreativität auszuleben. Ob man nun Komiker wird oder Schauspieler oder Feuerwehrmann, er wird vielleicht nicht gerade Lagerist oder ja, Buchhalter, aber es gibt so viele andere Dinge. Und Sie finden, wenn Sie jetzt im Helferbereich schauen, bei den Ärzten finden Sie viele Betroffene, im Management ganz viele Leute, die eben eine persönliche Sekretärin brauchen und die Teamarbeit manchmal auch sehr schwierig ist. Aber einer muss schließlich die Ideen haben und immer neue Einfälle, die man vielleicht auch später umsetzen kann.
Soweit in der Reihe das Forum, diese Sendung von Katharina Jetter.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.